Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist schön, euch zu sehen. Jesus geht in die Tiefe. Er gibt die tiefste Heilung. Darum wird es heute gehen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich als Kind einmal in einem sehr merkwürdigen Zustand war. Ich hatte geschlafen und war am Aufwachen, aber noch nicht so richtig wach. Ich konnte meine Umgebung schon wahrnehmen, aber ich konnte mich nicht bewegen und ich konnte auch nicht reden. Und das war ein sehr merkwürdiger Augenblick. Es keimte sogar etwas wie Panik auf und da war ich sehr erleichtert, als ich plötzlich aufwachte und merkte, ich habe wohl noch geschlafen und ich kann mich wieder bewegen, ich kann reden und mit meiner Umwelt aktiv umgehen. Der Gelähmte in unserer Geschichte hat nachts vielleicht geträumt, er würde spazieren gehen und rumrennen, aber wenn er morgens aufwachte, dann musste er feststellen, die Wirklichkeit sieht leider ganz anders aus. Er konnte kaum am aktiven Leben teilnehmen, war abhängig und oft mit sich alleine. Vielleicht fühlte er sich auch von Gott verlassen. Manche Leute sagten, vielleicht hinter vorgehaltener Hand, von nichts kommt nichts. Vielleicht hat er ja auch irgendwie verborgene Schuld und Sünde in seinem Leben, die dazu geführt hat, dass er eben jetzt in diesem Zustand ist. Ohne Grund ist er bestimmt nicht von so einem schweren Schicksal getroffen worden. Und so stand er auch in Gefahr zu vereinsamen. Aber, wie wir sehen und gehört haben, nicht alle zogen sich von ihm zurück. Er hatte 4 Freunde und auf die konnte er sich verlassen. Eines Tages standen sie nicht auf der Matte, sondern an der Matte und sie sagten, du kommst jetzt mit. Jesus ist im Hause des Simon Petrus hier in der Nachbarschaft und er predigt. Das ist deine Chance. Da sagt er, hallo, wie soll ich da hinkommen? Was denkst du denn, sagen sie. Natürlich, wir tragen dich zu Jesus hin. Und so beginnt eine abenteuerliche Reise, ein spektakulärer Weg zu seiner Heilung. Warum berichtet uns der Evangelist Markus und seiner Gemeinde damals von dieser Heilung und von dieser Geschichte? Diese Frage wird uns immer wieder beschäftigen, während wir durch das Markus-Evangelium gehen. Ich denke, er will mehr als nur eine spannende Geschichte erzählen, sondern er möchte motivieren. Schaut darauf, wie diesem Gelähmten geholfen wird. Das ist das Erste. Und dann das Zweite, ihr dürft euch mit ihm identifizieren. Und das ist eine spannende Geschichte, sich mal mit Personen zu identifizieren und in sie hineinzudenken. Wie ging es wohl dem Gelähmten? Und ich denke, viele werden vielleicht doch auch merken, so ein bisschen kann ich mich auch in ihm wiederfinden. Vielleicht finden sich andere auch bei den 4 Freunden wieder oder bei den Pharisäern oder bei der Volksmenge. Der Heilige Geist kann auch dadurch wirken, wenn man mal hindurchgeht. Also, du kannst dich identifizieren und ich denke, Markus will uns ermutigen, macht euch doch keine Sorgen und dass ihr eventuell zu viel von Jesus erwarten könnt, sondern weitet euren Glauben aus und erwartet ganz viel. Das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft. Wo Jesus ist, da ist alles möglich. Und Jesus ist jetzt auch hier mitten unter uns, auch hier in unserem Gottesdienst. Ein abenteuerlicher Weg zur Heilung, was gehört dazu? Und das Erste, eine Gemeinde, die einen Dachschaden riskiert. Die 4 Männer in dieser Geschichte haben mich immer schon fasziniert. Sie sind für mich zum Inbegriff wahrer Freundschaft geworden. Heute möchte ich einen Schritt weiter gehen, nachdem ich viel darüber nachgedacht habe, und bin zu der Überzeugung gekommen, sie zeigen uns, wie christliche Gemeinde aussehen sollte. Diese vier Freunde repräsentieren die Gemeinde. Sie repräsentieren auch uns. Warum? Sie setzen nämlich alles daran, um den Gelähmten in Kontakt mit Jesus zu bringen. Und dabei lassen sie sich von unerwarteten Hindernissen nicht von ihrem Ziel abbringen. Sie sind auch bereit, ungewöhnliche Wege zu gehen und wenn es sein muss, auch mal unangenehm aufzufallen. Wie findet ihr das? Könnt ihr euch damit identifizieren? Ein Modell für Gemeinde? Sie sagen, na und? Wenn das Dach im Wege ist, dann wird eben ein Loch hineingemacht. Ich weiß nicht, ob jemand jetzt vielleicht zusammenzuckt. Es ist schließlich wichtiger, dass dieser Mann zu Jesus gebracht wird, als dass die äußere Ordnung aufrechterhalten wird. Das Loch kann man doch später wieder zumachen. Es zeigt auch ein Modell von Gemeinde, die kreativ ist. Wenn man vordergründig nur zwei Lösungen sieht, entweder hingehen oder eben wieder zu Hause bleiben, denkt die Gemeinde, es muss doch noch eine dritte Lösung geben. Vielleicht einen anderen Weg finden. Und das ist auch ein gutes Modell, vielleicht mal an Probleme heranzugehen. Nicht nur denken A und B, sondern auch C oder eventuell D. Das ist Gemeinde, vom Heiligen Geist erfüllt und von Jesu Gegenwart geprägt. Im Gegensatz dazu stehen die vielen Menschen, die sich in der Hütte des Simon und um ihn herum drängen. Ihnen kommt es offenbar gar nicht in den Sinn, dass sie für diese vier Männer mit dem Gelähmten vielleicht eine Gasse bilden könnten. Das ist manchmal so wie auf der Autobahn. Wer bildet die Rettungsgasse? Nein, es ist schon alles voll, es geht nicht. Manchmal geht es uns ja auch so, dass wir sagen, na irgendwie, es geht nicht. Aber ich glaube, Gott möchte uns den Blick weiten, sagen, bleib doch mal dran. Jesus verlässt sich übrigens auf die vier Freunde. Er hätte doch auch als allwissender Gott diese Versammlung kurz unterbrechen können und hinausgehen, weil er doch wusste bestimmt, dass da draußen der Gelähmte ist, der unbedingt seine Hilfe braucht. Warum hat er es nicht getan? Die einzige Erklärung, die ich dafür habe, ist, weil er sich auf seine vier Freunde verlassen hat. Er hat sich darauf verlassen, dass die Gemeinde aktiv werden wird und dass sie ihren Job machen werden. Sie sind eben auch wichtig, so wird auch ihr Glaube am Ende geehrt, weil er auch sagt, als er ihren Glauben sah, heilte er den Gelähmten. Also es kommt auch auf den Glauben der Gemeinde an. Jesus first bedeutet auch, es ist unsere erste Priorität, Menschen zu Jesus zu bringen. Sind wir bereit, dafür einen Dachschaden in Kauf zu nehmen? Das ist so die erste Frage, die ich uns auch bei diesem ersten Punkt stellen möchte. Was das vielleicht auch konkret bedeuten könnte für uns, für dich, für mich. Und nun das Zweite. Worauf kommt es bei diesem abenteuerlichen Weg zur Heilung an? Auch auf den Mut des Gelähmten oder eines Gelähmten. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ihm nicht leicht gefallen ist, sich auf diese Aktion einzulassen. Stellt euch das mal vor, angesichts der vielen Leute. Ich hätte da vielleicht gesagt, ach, das hat doch sowieso keinen Sinn. Bringt mich wieder nach Hause. Und dann auch noch mühsam und umständlich auf das Dach hochgehievt werden, mit anzusehen, wie Lehm und Steine durch die Luft fliegen. Dann öffnet sich das Loch, Jesus verstummt plötzlich, schaut nach oben, wie peinlich. Die Leute schauen nach oben, ganz erstaunt. Und dann so exponiert, wie du das eben geschildert hast, auf der Matte heruntergelassen zu werden in all dieser Hilflosigkeit und dann ausgestreckt vor Jesus zu liegen. Stellt euch das mal vor. Aber der Gelähmte, er ließ alles mit sich machen. Was für ein Mut und was für ein Glaube auch. Er konnte sich nicht mehr bewegen äußerlich, aber er konnte sich auf diesen abenteuerlichen Weg einlassen. Er konnte sich darauf einlassen, die Hilfe seiner Freunde in Anspruch zu nehmen und mutig sein Herz zu öffnen. Das konnte er sehr wohl. Und auch wenn wir vieles nicht mehr können, das können wir oft noch. Und so lag er dann in seiner ganzen Hilflosigkeit und Verletzlichkeit vor Jesus. Und es ist so, es gibt Augenblicke im Leben, da zählt alles andere nicht mehr, sondern nur noch dieser Blick auf Jesus. Und diese Ermutigung höre ich auch in dieser Geschichte. Blende doch mal alles andere aus, was die anderen Leute denken könnten, dies und das, was dagegen sprechen könnte, sondern schau nur auf diesen allmächtigen Gott, der in Jesus Christus da ist und sagt, ich warte auf dich. Und das Dritte, was gehört zu diesem abenteuerlichen Weg zur Heilung? Die Not beim Namen zu nennen. Aber was ist die Not? Von außen betrachtet denkt man, und hätte ich spontan auch erstmal gedacht, die größte Not des Gelähmten ist seine körperliche Lähmung. Vielleicht hättest du das jetzt auch gedacht. Und wenn er nur wieder laufen könnte, dann wäre doch alles in Ordnung. Dann würde er auch nicht mehr klagen. So wie es bei uns auch ist. Wenn unsere größten Wünsche erfüllt werden, dann ist alles in Ordnung. Wir klagen nicht mehr und nie wieder. Stimmt das nicht? Na, okay. Ja, aber Jesus hat offenbar genau den Nerv getroffen. Okay. Cooler Handyton. Jesus hat genau den Nerv getroffen. Hört, hört. Hier ist die Musik. Wir sind bei dem Gelähmten. Was ist seine größte Not? Was ist seine Not? Ich habe es nicht gleich erkannt. Aber Jesus, wir haben es auch gelesen, er schaut ins Herz. Bei den Schriftgelehrten hat er ins Herz geschaut. Er schaut ins Herz, auch bei dem Gelähmten. Und so nennt er die tiefste Not beim Namen und sagt zu ihm, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ich hätte jetzt wahrscheinlich dann auch gesagt, hallo, was geht jetzt ab? Darum habe ich doch gar nicht gebeten, ich möchte geheilt werden. Aber der Gelähmte, er nimmt das auf, er saugt das auf. Er hat überhaupt keinen Protest in seiner Stimme. Er weiß genau, warum er da ist. Und warum erhebt er keinen Protest? Weil er gerade eine tiefe innere Heilung erlebt. Um das verstehen zu können, müssen wir noch klarer erfassen, was eigentlich mit dem Begriff Sünde gemeint ist. Wenn die Bibel von Sünde spricht, meint sie nicht nur all das Böse, was wir tun, also Lügen, Stehlen, Ehe brechen und so weiter, das natürlich auch, aber vor allen Dingen die innere Haltung unserer Herzen, wenn wir gegen Gott rebellieren, wenn wir ihn aus unserem Leben ausschließen, wenn wir uns von ihm abwenden und dann im wahrsten Sinne des Wortes uns gottlos einstellen und verhalten. Das kommt noch vor jeder Tat. Das ist eine innere Haltung. Und dieser Mensch, auch wenn er körperlich und äußerlich gelähmt war, also nicht viel anstellen konnte, so konnte er sich doch innerlich schon bewegen und auch von Gott abwenden. Und das ist es, was die Bibel im Kern mit Sünde bezeichnet. Im Johannesevangelium, in den Abschiedsreden, sagt Jesus einmal, die Sünde ist, dass sie mir nicht vertrauen. Ich bin davon überzeugt, als der Gelähmte vor Jesus am Boden lag, spürte er diese große Gottesferne, die dadurch entstanden war, und die Heimatlosigkeit und schrie in seinem Herzen zu Jesus, vergib mir meine Sünde und nimm mich an. Und auf diesem Hintergrund trifft doch das dann, wenn Jesus sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben, sie sind weggewischt, als wären sie nie gewesen. Dieses schöpferische Machtwort Jesu hat dem Gelähmten die tiefste Heilung geschenkt, die vorstellbar ist. Jesus nimmt ihn an. Er wird vielleicht in diesem Augenblick ein Kind Gottes, wenn er vorher noch keines war. Und wenn er schon eins war und einfach wieder, sag ich mal, innerlich Gottlosigkeit entwickelt hat, dann wird er sich seiner Gotteskindschaft wieder neu gewiss. Kommt wieder zurück zur ersten Liebe. Und er hört, mein Sohn, mein geliebtes Kind. Ganz am Anfang des Markus-Evangeliums hören wir ja, dass Gott, der Vater, zu seinem Sohn Jesus sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und ich glaube, Gott möchte auch uns genau diese Gewissheit vermitteln und dahin auch führen, dass wir in diesen Status hineinfinden, dass wir es hören, ja, ich bin Gottes geliebter Sohn, Gottes geliebte Tochter, an dem er Wohlgefallen gefunden hat. Das ist wirklich wunderbar, angenommen zu sein. Manche Leute hatten hinter vorgehaltener Hand gesagt, er ist bestimmt deshalb krank, weil dahinter verborgene Sünde steht. Wenn das der Grund für seine Erkrankung gewesen wäre, dann hätte er in diesem Augenblick auch äußerlich völlig geheilt aufspringen müssen. Denn Jesus hatte ihm seine Sünden vergeben. Dann wäre ja jeder Grund für eine Erkrankung weg gewesen. Könnt ihr mir folgen? Aber sein äußerer Zustand war unverändert. Es steht uns nicht zu, das folgere ich daraus, körperliche Krankheit und Leiden so in einem Kurzschluss einfach auf verborgene, unbekannte Sünde zurückzuführen und damit so eine allzu einfache Erklärung zu präsentieren. Es steht uns nicht zu, solche einfachen Verbindungen herzustellen. Es gibt auch das Buch Hiob über einen Mann, der von großer Not und Elend getroffen worden ist. Und dann, der hatte auch Freunde, die dann sagten, naja, das liegt wahrscheinlich daran, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber gerade über ihn wissen wir, dass er wirklich vor Gott in Ordnung war. Jesus äußert sich auch an anderer Stelle darüber und gerade auch hier. Und deshalb, dieser Zusammenhang existiert in dieser direkten Form, wie soll ich sagen, nicht. Aber wir dürfen festhalten, Jesus ist nicht nur gekommen, um tiefe innere Heilung für unsere Schuld zu bewirken, sondern auch, um diese Schöpfung wieder in Ordnung zu bringen. Und auch wenn jetzt keine persönliche Verursachung von einem krankhaften oder schlimmen Zustand vorliegt, so sind wir doch alle Teil dieser Schöpfung, die eben immer noch unter der Unerlöstheit seufzt. Aber Jesus ist auch gekommen, um diese Schöpfung wieder in Ordnung zu bringen. Deshalb richtet er auch kranke Körper wieder auf. Das Leben keimt auf. Erlösung und Heil wird sichtbar. Nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich. Er ist der allmächtige Gott, der gekommen ist, um Heil und Heilung zu bringen. Und mit der Ankunft des Messias beginnt eben diese tiefste Heilung für jeden Menschen zugänglich. Aber es fängt auch an, die Heilung der Schöpfung, die Heilung des Körpers und die Heilung von Krankheiten. Es fängt an und es wird einst vollendet sein. Und wo Jesus ist, da ist alles möglich. Und deshalb gehört es auch dazu, dass Jesus dieses schöpferische und vollmächtige Machtwort immer wieder auch spricht, steh auf und geh. Er hat es damals gesprochen, zusätzlich, und er spricht es auch heute. Diese Vollmacht hat Jesus auch auf die Gemeinde übertragen. Wenn ihr Markus 16 bis zum Ende lest, da heißt es am Ende in Markus 16, 18 über seine Jünger: Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Was für eine Berufung. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich diese Erfahrung eigentlich immer gemacht habe. Ich habe nicht immer erfahren, dass Menschen gleich aufspringen und in der Gegend umherlaufen. Das wäre klasse. Ich weiß, dass es das gibt. Ich habe erlebt, dass Menschen tatsächlich Heilung erlebt haben von Krankheiten. Aber ich habe immer erlebt, dass es besser war für sie, dass sie sich auch der Liebe Gottes gewisser waren, dass sie wussten, Gott hat mein Leben in seiner Hand. Aber nie ist einer weggegangen mit der inneren Anklage, warum bin ich noch irgendwo angeschlagen, sondern jeder war aufgerichtet und wusste, Gott ist für mich und er ist dabei, mein Leben wiederherzustellen. Und er wird es auch eines Tages dann vollenden. Auch körperliche Heilung ist ein Zeichen der anbrechenden Herrschaft Gottes. Was gehört noch zu diesem abenteuerlichen Weg zur Heilung? Das Eingreifen Gottes. Einige Schriftgelehrte machten Jesus den Vorwurf, er würde seine Kompetenzen überschreiten. Nur allein Gott kann doch Sünden vergeben. Ich denke, sie erkannten nicht, dass sie Jesus falsch einschätzten. Er überschritt seine Kompetenzen nicht, denn er war und ist Gott. Das ist genau die Botschaft, die wir hier hören. Er hat alle Macht und alle Kompetenzen im Himmel und auf Erden, um Sünden zu vergeben und um Heil und Heilung zu bringen. Jetzt stellt Jesus eine interessante Frage. Ist euch diese Frage auch aufgefallen? Er fragt, was ist leichter zu sagen? Dir sind deine Sünden vergeben oder diesen Gelähmten zu heilen? Darüber sind viele Bücher geschrieben worden übrigens. Denk mal drüber nach, was ist leichter? Was denkst du? Spontan würde ich sagen, es ist leichter zu sagen, dir sind deine Sünden zu vergeben, als zu sagen, steh auf und geh umher. Weil das sieht man ja gleich, wenn das nicht funktioniert, ne? Das andere ist ja unsichtbar im Inneren. Das ist mein schwacher Glaube. Aber irgendwo denken wir so. Und es bleibt auch so ein bisschen offen zunächst mal in dem, was Jesus da sagt. Er sagt dann ja, er heilt ihn dann, damit sie seine Vollmacht sehen. Ich habe lange darüber nachgedacht, weil ich denke, die Antwort fällt anders aus, wenn wir bedenken, welchen Preis Jesus dafür bezahlen musste, damit uns unsere Sünden vergeben werden können, damit wir angenommen werden können. Markus 10, 45 ist so ein programmatischer Satz im Markus-Evangelium. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld, als Erlösung für viele. Das heißt, das Gefälle seines Lebens ging zum Kreuz hin. Dieser Satz, deine Sünden sind dir vergeben, hat ihn alles gekostet. Dafür ist er ans Kreuz gegangen und hat sich geopfert und in gewisser Weise ist das Kreuz hier schon wirksam. Das Heil kommt von diesem Opfer, auf das Jesus hinzugeht. Es hat ihn alles gekostet. Und wenn ich das sehe, dann weiß ich ganz genau, was im Endeffekt noch schwerer ist zu sagen. Und zwar ist es dieses, deine Sünden sind dir vergeben. Gott selber hat hier eingegriffen, denn nur Gott kann dieses Opfer bringen. Kein anderer als Gott konnte vollkommene Erlösung bewirken als er in Jesus Christus. Und von diesem Kreuz her kommt dann letztlich auch alles. Von hier kommt die tiefste Heilung, die Annahme als Kind Gottes, die Vergebung der Sünden, die Wiederherstellung der Schöpfung und auch körperliche Heilung. Und dieser Strom Gottes fließt. Im Johannesevangelium heißt es, dass Wasser und Blut aus seinen Wunden kam. Und das ist so ein Symbol dafür, dass der Strom des Heils anfing zu fließen. Und von diesem Wasser her, da dürfen wir schöpfen. Wir wissen, es steht noch die Vollendung aus. Deshalb beten wir, dein Reich komme. Aber es hat schon angefangen. Und da, wo die glaubende Gemeinde und Menschen sich im Glauben nach Jesus ausstrecken, da können sie immer wieder schöpfen. Und wir dürfen damit rechnen, dass Jesus da ist, um Heil und Heilung in unser Leben und in diese Welt hineinzubringen. Auch heute hier mitten unter uns. Im 1. Petrusbrief heißt es Kapitel 2, 24 folgende: Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie selbst zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Und dann durch seine Wunden hat Christus uns geheilt. Früher seid ihr umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen hatten. Aber jetzt habt ihr zu eurem Hirten zurückgefunden, zu Christus, der euch auf den rechten Weg führt und schützt. Ein wunderbares Wort. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Ich glaube, dass uns das Evangelium des Markus dazu ermutigt, Jesus alles zuzutrauen. Er ist der göttliche Arzt, der in der Tiefe heilt, der tiefste Heilung gibt, der aber auch die Oberfläche heilen kann. Ich sehe jetzt drei Herausforderungen, drei offene Türen, wenn man so will, für uns und möchte uns einladen und dich, dass wir da miteinander hindurchgehen. Durch manche wirst du vielleicht alleine gehen sollen. Die erste sehe ich für uns als Gemeinde. Die Herausforderung, dass wir noch mehr zu einer Gemeinde werden, die gegebenenfalls auch mal einen Dachschaden riskiert. Damit Menschen wirklich zu Jesus kommen können und dass wir auch persönlich so sagen: Herr, erweitere mein Denken und unser Denken, dass wir deine Gedanken denken, dass wir uns darauf einlassen. Und das Zweite, es gibt Menschen, die innerlich von Gott weit entfernt sind. Vielleicht waren sie noch nie bei ihm. Und andere, die waren vielleicht bei ihm, sind auch Kinder Gottes, und das will ich gar nicht in Frage stellen, aber sie sind einfach ziemlich weit von ihm weggekommen und spüren einfach auch diese Not und haben jetzt aber doch auch heute hier diesen innerlichen Schrei auch in ihrem Herzen und sagen: Ja, ich will da raus aus dieser Ferne. Herr, und ich bin so froh, dass du jetzt da bist. Und die beten: Herr, nimm mich an und vergib mir. Und ich habe eine gute Botschaft für euch und für dich: Er wird dich annehmen und dir vergeben. Vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben oder auch wieder neu. Jesus tut das. Das ist das Evangelium. Die gute Nachricht. Und das Dritte: Es gibt Menschen, viele Menschen, die äußerlich krank sind. Die Hülle ist eben beschädigt. Wir wissen, es gibt keine Vollendung jetzt, bevor der Herr wiederkommt, aber es gibt einen Anfang von Heilung. Und es gibt auch, Gott sei Dank, Ärzte und viele gute Hausmittel. Und einen herzlichen Dank an die Dekoration, die das hier alles, was wir dafür auch dankbar nutzen, zusammengetragen haben. Nicht alles, aber ein Teil davon. Ich fand das ganz klasse. Aber es gibt eben darüber hinaus und eben auch den Herrn, unseren Arzt, den wir wirklich bitten können um Heilung, alles hinhalten können. Wir können auch füreinander beten, einander segnen im Glauben für Heilung. Diese drei Punkte habe ich so vor Augen gehabt und ich möchte euch einladen und dich einladen, vielleicht euch einzuklingen in so ein Gebet. Ich möchte ein Gebet stellvertretend sprechen, hindurchgehen durch diese Punkte. Und wenn du möchtest, kannst du dich damit innerlich identifizieren. Und ihr dürft gerne sitzen bleiben dabei. Aber vielleicht will auch jemand aufstehen oder eine andere Haltung einnehmen. Das steht euch frei. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, danke für das Markus-Evangelium. Danke, dass es uns hineinnimmt in deine Gegenwart. Herr, es ist so gut. Es ist so wertvoll. Du bist so gut, du bist so voller Liebe, du bist so voller Heilung, du bist so voller Gnade und Ermutigung. Und danke, dass du uns auch als Gemeinde ermutigst, dass wir auch so Kreativität und Mut entwickeln, um Menschen zu dir zu bringen. Herr, so füll uns mit deinem Heiligen Geist, dass wir so eine Erweiterung unseres Denkens auch bekommen und auch eine Gemeinde sind, die auch einen Dachschaden in Kauf nimmt, wenn es denn sein soll, Herr, dass wir das dann auch erkennen und erkennen, was wichtiger ist. Hilf uns als Gemeinde und auch persönlich in unserem Leben. Und Herr, du siehst auch uns, diejenigen, die hier bei uns sind, die vielleicht dich auch noch nie so persönlich kennengelernt haben, die von weiter Ferne kommen und merken, boah, es gibt einen Gott. Und Jesus Christus ist in diesem wunderbaren Gott hier in diese Welt gekommen. Und die jetzt da sind und spüren auch, dass sie Vergebung brauchen und diese Annahme. Und möchte dich ermutigen, dass du, wenn dich das betrifft, jetzt einfach auch so deinen Glauben auf Jesus ausrichtest. Und wenn du das willst, dann auch zu ihm kommst. Und so bete ich für diejenigen unter uns, die das betrifft, Herr, nimm einfach uns an, nimm mich an und vergib alle Schuld. Und du siehst auch diejenigen von uns, die wir lange mit dir leben, deine Kinder sind, Herr, und du stellst es nicht in Frage, aber trotzdem uns entfernt haben, in unserem Inneren verstrickt haben. Und Herr, wir kehren auch um zu dir und bitten dich auch, gib uns neue Gewissheit unserer Kindschaft und Vergebung unserer Schuld. Und danke, dass du dafür gekommen bist und auch sagst, mein Sohn, meine Tochter, deine Sünden sind dir vergeben. Danke, es ist wunderbar, dein geliebtes Kind zu sein, an dem du wohlgefallen hast. Und Herr, du siehst auch viele von uns, die äußerlich krank sind, wo die Hülle wirklich viele Dellen und Schäden hat, Herr. Und wir halten dir das hin und wir danken dir, dass du uns liebst, auch mit unseren Körpern. Und dass es auch jetzt schon begonnen hat. Und so, Herr, sieh an all die Krankheiten, Herr, und Gebrechen. Und bitte leg du doch deine Hand jetzt auf uns, auf Einzelne, auf Körperteile, auf Innen und Außen und schenke Heilung, Herr. Wir heben deinen Namen, Jesus. Und wir preisen dich, dass du der Erlöser bist. Und wir lieben dich, Herr. Und wir segnen einander, Herr. Amen.